Freunde, wie schön, dass du hier bist beim Podcast Stories for Friends, Geschichten, die ich meinen Freunden erzähle. Mit mir, Hannah. Ich heiße Hannah, hab Muttermal auf der Nase und bin ein ganz normaler Mensch. Und ich erzähle die Geschichten, die ich sonst meinen Freunden erzähle. Und heute rede ich über das Leben und den Tod, so wie ich das verstehe und meine Erfahrungen damit. Und am Anfang erzähle ich euch von drei Büchern, die mich total geprägt haben und die ich wärmstens empfehle. Drei Bücher über den Tod. Und wie bei allen Podcast-Folgen und generell wie bei allem, sind das Sachen, die mich inspiriert haben oder die mich, wo ich, als ich das gelesen habe, gemerkt habe, wow, da ist so viel Wahrheit drin. Und ich habe das für mich mitgenommen. Und ich würde mich mega freuen, wenn ihr Lust habt, eins der drei Bücher oder alle drei zu lesen. Und wenn ihr da was Wahres für euch mitnehmen könnt. Und wenn nicht, dann ist das auch vollkommen okay. Und nachdem ich euch diese drei Bücher vorgestellt habe, erzähle ich euch dann noch von meinen Erfahrungen mit dem Tod. Ich erzähle euch von den Menschen, die ich verloren habe in meinem Leben und dass ich immer noch mit denen rede. Und ich würde mich freuen, wenn dich die Folge inspiriert. Du kannst mir super gerne schreiben. Aber jetzt wünsche ich dir erstmal alles Liebe und viel Spaß. Hallo Freunde, wie schön, dass du hier bist. Ich freue mich total darüber. Heute ist für mich einer dieser Tage, wo ich schon Rotz und Wasser geheult habe. Und ja, ich dachte, ich probiere trotzdem mal die Folge jetzt aufzunehmen. Und zwar wollte ich heute über das Leben und den Tod sprechen. Und eigentlich möchte ich euch nur drei Bücher empfehlen. Denn im Endeffekt ist es ja so, wie ich auch in der letzten Folge gesagt habe, jeder glaubt an was anderes und wer weiß schon, was wahr ist. Und jeder macht seine eigene Erfahrung im Leben und jeder glaubt auch im Leben an das, woran er glauben möchte. Und ich habe mich zum Beispiel relativ früh mit dem Thema Tod auseinandergesetzt oder was danach kommt. Ich weiß noch, als ich ungefähr so im Grundschulalter war, da habe ich meinen Papa mal gefragt, was nach dem Tod passiert. Und früher habe ich immer geglaubt, dass mein Papa alles weiß und die Antwort zu allem kennt. Und er meinte, dass nichts passiert dann, da ist einfach alles vorbei. Ist halt schwarz, ist einfach vorbei. Und ich war so, hä? Und ich wusste einfach, dass das nicht stimmt. Und mich hat das gar nicht gestört, dass er was anderes denkt. Und obwohl ich ihm sonst immer alles geglaubt habe, habe ich ihm das nicht geglaubt. Weil ich dachte so, nee, das glaube ich nicht. Und das wusste ich so als Grundschulkind schon. Und da kann ich mich voll witzigerweise noch dran erinnern. Und im Laufe der Jahre habe ich ein paar Bücher gelesen über Menschen, die Nahtoderfahrungen hatten und über den Tod selber. Also, was Leute halt darüber sagen. Und es war super interessant und sehr, 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 sehr hilfreich und heilsam, diese Bücher zu lesen. Und deswegen möchte ich die euch empfehlen, denn für mich persönlich im Leben war es so, dass mir das geholfen hat, dass ich die Bücher gelesen habe, in dem Moment, in dem tatsächlich Menschen verstorben sind in meinem ganz nahen Umfeld. Und wirklich, wenn ihr gerade trauert oder wenn ihr getrauert habt oder euch gar nicht mit dem Thema auseinandersetzen wollt, alles ist vollkommen in Ordnung, egal wo man gerade steht. Und ich muss auch sagen, nur weil ich die Bücher gelesen habe und meine eigene Vorstellung vom Tod habe, heißt es nicht, dass ich weniger getrauert habe, als der Moment dann kam. Ich wollte euch nur die Bücher empfehlen und euch vielleicht ein paar Stellen daraus vorlesen und euch halt sagen, wie sehr mich die beeinflusst haben und wie schön ich die fand. Also legen wir mal los. Das erste Buch, was ich euch empfehlen möchte, ist von Dr. Eben Alexander, Blick in die Ewigkeit. Das ist sogar ein Spiegel-Bestseller und das ist wirklich ein super faszinierendes Buch. Das ist das erste Buch, was ich über eine Nahtoderfahrung gelesen habe. Das ist ein amerikanischer Neurochirurg und in dem Buch erzählt er, was passiert ist und was er erlebt hat, als er 7 Tage lang im Koma war und was er dann halt außerhalb seines Körpers erlebt hat. Und der ist einer der bekanntesten Vortragsredner über Nahtoderfahrungen und dieses Buch kann ich so sehr empfehlen. Ich kann es wärmstens empfehlen. Mir hat es so krass gut gefallen. Ich habe wirklich gelacht und geweint während des Buchs und habe mich so aufgehoben gefühlt und vor allem für Leute, die einen kritischeren Geist haben oder einen wissenschaftlichen Geist haben, ist dieses Buch Gold wert, denn er selber ist an der Harvard Medical School Professor für Neurochirurgie gewesen und hat ganz lange am Gehirn Operationen durchgeführt und hat wirklich ein komplettes Verständnis vom Gehirn und ist ein sehr renommierter Arzt in den USA und dann Harvard. Und das erzählt er am Anfang des Buchs auch, dass er halt so ein Wissenschaftler ist und dass manchmal haben Leute entfernt ihn das gefragt, so was meinst du passiert, wenn jemand im Koma ist? Und er hat es einfach abgetan, also das erzählt er selber und dann gesagt, ja, da passiert nichts. Bewusstsein ist eine Kreation des Gehirns und sobald das Gehirn keine Aktivität mehr aufweist, ist da auch kein Bewusstsein. Das war so seine Herangehensweise, bevor er selber diese Nahtoderfahrung hatte. Und ich lese euch mal vor, was hinten drauf steht. Also es heißt Blick in die Ewigkeit, die faszinierende Nahtoderfahrung eines Neurochirurgen. Der Beweis für ein Leben nach dem Tod. Die Ärzte hatten ihm Alexander schon aufgegeben, doch nach 7 Tagen im Koma erwacht er wie durch ein Wunder und berichtet von einer der faszinierendsten Nahtoderfahrungen, die je ein Mensch gemacht hat. Als international renommierter Neurochirurg überprüft Dr. Alexander seine Reise ins Jenseits nach streng wissenschaftlichen Kriterien. Die Ergebnisse lassen nur einen Schluss zu. Wir alle sind Teil eines universalen, unsterblichen Bewusstseins. Es gibt tatsächlich ein Leben nach dem Tod. Das ist, was hinten drauf steht auf dem Buch. Und ich erzähle euch mal, wie das Buch so aufgebaut ist. Und zwar erzählt er dann von seiner Reise. Die beginnt, als er einen ganz dollen Kopfschmerz bekommt. Und er erkrankt von jetzt auf gleich an so einer bakteriellen Meningitis. Ich weiß nicht genau, wie man das ausspricht. Und fällt ins Koma. Und das innerhalb von ein paar Stunden. Und da ist er, glaube ich, so Anfang 50. Dann ist er für 7 Tage im Koma und erzählt so von seinem Leben, was er vorher so gemacht hat. Und dann erzählt er, was er erlebt hat, als er im Jenseits sozusagen war. Und das ist unglaublich. Ich will gar nicht so viel vorwegnehmen, weil es so schön ist zu lesen, so rührend ist zu lesen. Er erzählt von Klängen und von Lebendigkeit, wie er sie sonst gar nicht wahrgenommen hat und von Verständnis und Wissen über alles und es ist unglaublich, wirklich wunderschön und er erzählt, dass er Zusammenhänge versteht über sein Leben und über das Leben seiner Familie und Angehörigen und er erzählt sehr persönlich über seine Geschichte da drin und es ist richtig interessant und er sagt auch am Ende, dass es so 3 Lager gibt, wenn es um Nahtoderfahrungen geht. Und es gibt einmal diejenigen, die daran glauben. Die sind leicht dafür zu begeistern oder leicht akzeptieren die so eine Idee und die glauben einfach an Nahtoderfahrungen. Dann gibt es das andere Lager der Ungläubigen und die sind dann so rational, wissenschaftlich, denken so, nein, es gibt nichts, was über das Leben hinausgeht und was soll das denn sein und das soll mir mal einer beweisen und so. Und er sagt, er war früher selber einer derjenigen, bis er seine Nahtoderfahrung selber gemacht hat. Und dann gibt's noch die, die in der Mitte sind und nicht so ganz wissen, was sie glauben sollen. Und für die hat er das Buch geschrieben. Und ich find's so faszinierend und so schön, denn er erzählt, dass er meint, dass die Ungläubigen nennen sich Skeptiker. Aber skeptisch kannst du dich nur nennen, wenn du bereit bist, alle Informationen zu lesen. Und er hätte selber früher auch gesagt, dass er Skeptiker ist. Aber als Skeptiker musst du halt alle Informationen kennen und dir wenigstens die Möglichkeit einräumen, dass es vielleicht sein könnte, dass jemand die Erfahrung gemacht hat, wie es ist, sozusagen auf körperlicher Ebene tot zu sein und dann zurückzukommen und was die dann zu erzählen haben. Und das finde ich richtig schön, denn die Skeptiker sollen sich nicht skeptisch nennen, wenn sie nicht sich damit auch befassen, sondern dann sind sie einfach nur so Neinsager und was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Nur ich kann allen empfehlen, dieses Buch zu lesen, weil das echt die beste Zusammenfassung ist, die ich über eine Nahtoderfahrung gelesen habe. Vor allem, wenn man sich zum ersten Mal damit befasst. Und ich muss sagen, in dem Moment, in dem bei mir Menschen verstorben sind, war ich so froh, dass ich das gelesen habe. Nicht, weil ich dadurch weniger traurig war, sondern weil es so ein bisschen was gab, woran ich mich festhalten konnte. Und wie gesagt, das ist nur meine Erfahrung damit. Vielleicht ist das für euch anders, aber ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ihr dieses Buch lesen würdet. Und was ganz cool ist am Ende, vor allem für so die wissenschaftlichen, rationalen Leute, zu denen ich aber ehrlich gesagt nicht gehöre, da geht er so die Möglichkeiten durch, was sozusagen auf physischer Ebene passiert sein kann, weswegen er diese lebendigen und aussagekräftigen und wahren Erfahrungen gemacht hat, wie das sein kann. Denn in diesen 7 Tagen war sein Gehirn die ganze Zeit an EEG angeschlossen und weil er halt so ein Harvard-Professor war und selber Neurochirurg und er halt in seiner Heimatstadt sozusagen diesen dollen Kopfschmerz bekommen hat und dann diese Meningitis oder wie das heißt, wurde er natürlich in das nächste Krankenhaus, da wo er auch lange gearbeitet hat und unter Kollegen, und er wurde natürlich bestens umsorgt auf körperlicher Ebene. Und die haben ihn die ganze Zeit, diese ganzen 7 Tage, komplett aufgenommen, also alle Körperfunktionen aufgenommen. Und deswegen haben die ja auch geglaubt, dass es sozusagen schon um ihn geschehen ist, weil da keine Aktivität im Gehirn mehr war, in keinen der Bereiche. Und er erzählt dann, als er zurückgekommen ist, erzählt er, wie es war, erstmal wieder zu heilen, denn er musste auch wieder lernen zu sprechen und zu schreiben. Das ging aber alles in wundersamer Weise so schnell. Und dann, als er angefangen hat, seine Erfahrungen aufzuschreiben, was er da erlebt hat, dann geht er auch aus medizinischer Sicht die Sachen an und schaut sich selber seinen Arztbericht an, schaut sich Tag für Tag an, was aufgenommen wurde, welche EEG-Scans die da gemacht haben, und ist dann alle kritischen Stimmen sozusagen durchgegangen, die gesagt haben, zum Beispiel, das ist eine Erzeugung aus dem Stammhirn, aus dem Reptilienhirn, so ist das hergekommen, das erklärt er, dass das nicht sein kann, dass es eine REM-Intrusion ist, da erklärt er auch, dass das nicht sein kann, dass das eine DMT-Ausschüttung ist im Gehirn, kann auch nicht sein, denn sein Neokortex war die ganze Zeit inaktiv sozusagen. Und das ist für die, die es interessiert, super spannend zu lesen, wie er halt die ganzen logischen und wissenschaftlichen Ansätze, um zu erklären, was er erlebt hat, widerlegt. Denn diese ganzen wissenschaftlichen Ansätze möchten ja sagen, dass wenn jemand im Koma ist und solche wahnsinnigen Sachen sozusagen erlebt, da möchte die Wissenschaft ja sagen, ja, das ist eine Produktion aus der Fantasie und das ist einfach aus ein paar Substanzen im Gehirn, aber all diese Sachen können ja nicht stimmen, wenn sein Gehirn die ganze Zeit still war. Und er hat trotzdem so lebendige und so wahre Sachen erlebt, die in seinem Körper nicht gezeigt haben. Und das ist sozusagen sein Beweis dafür, dass das Bewusstsein nicht im Gehirn startet und auch nicht an den Körper gebunden ist. Denn er hat Welten bereist und andere Menschen und Seelen gesehen und hat die höchsten Schwingungen kennengelernt und alles, was es zwischen Himmel und Erde gibt, hat er in diesen 7 Tagen kennengelernt oder einen Teil davon. Und davon erzählt er halt, und all das, ohne dass sein Körper irgendeine Reaktion gezeigt hat. Und das ist halt super, super spannend. Und für ihn ist das der Beweis, dass unser Bewusstsein sozusagen unseren Körper nur bewohnt, aber weiterlebt, nachdem unser Körper stirbt. Und das finde ich so schön. Ich kann dieses Buch so, so, so empfehlen. Blick in die Ewigkeit. Das war auch das erste Buch, was ich gelesen habe über eine Nahtoderfahrung. Und obwohl ich obwohl ich zu diesen Leuten gehöre, die sehr leicht dafür zu begeistern sind und die Idee von einem Leben nach dem Tod ganz leicht akzeptieren, war es trotzdem voll spannend zu lesen, das aus so einer rationalen und aus so einer wissenschaftlichen Sicht. Und ich möchte nicht zu viel vorwegnehmen, was er währenddessen erlebt hat, weil das einfach nur magisch war, und das zu lesen ist auch magisch. Ich kann es echt empfehlen. Ein anderes Buch, was auch eine sehr schöne Nahtoderfahrung ist, ist 9 Tage Unendlichkeit, was wir im Jenseits über das Bewusstsein, die körperliche Existenz und den Sinn des Lebens gezeigt wurde. Das ist von Anke Ewerts. Sie ist eine deutsche Frau, die eine Nahtoderfahrung hatte, und sie war 9 Tage im Koma, nachdem sie verbrannt ist. Und ich lese euch auch mal vor, was da hinten drauf steht. Und zwar: Erst als ich meinen Körper verließ, erkannte ich, was es wirklich bedeutet zu leben. Es dauerte nur wenige Sekunden. Als Anke Ewerts vor ihrem Kamin plötzlich lichterloh in Flammen steht, da begreift sie, seltsam gefasst: Jetzt stirbst du. Mit schwersten Verbrennungen wird sie in die Klinik eingeliefert. 9 Tage liegt sie im Koma. Ihre Angehörigen und die Ärzte rechnen mit dem Schlimmsten. Was sie nicht ahnen: Anke Ewerts befindet sich auf der wundersamsten Reise ihres Lebens. in geistigen Welten jenseits von Zeit und Raum unendlich verbunden mit dem Ursprung des Seins, enthält sie Antworten auf all ihre Fragen. Dieser Bericht eines schier unfassbaren Abenteuers zwischen Leben und Tod erschließt unbekannte Bewusstseinssphären und faszinierende Einsichten in die menschliche Existenz. Und er zeigt eindrücklich, dass unsere Bilder der Wirklichkeit nichts als ein winziger Ausschnitt aus der Fülle unendlicher Realitäten ist. Dieses Buch ist auch wunderschön, denn im Vergleich zu dem Blick in die Ewigkeit ist es bei 9 Tage Unendlichkeit so, dass sie viel, viel mehr darauf eingeht, was genau sie erlebt hat in diesen 9 Tagen und was genau sie über ihre Familie verstanden hat, wie sie plötzlich die kosmischen Zusammenhänge von Familie verstanden hat, zum Beispiel was ihre Eltern sie gelehrt haben und was die kleinste, entfernteste Person mit ihrem Leben zu tun hatte, und sie hat einen viel größeren Blick auf ihr Leben bekommen. Und diese Erfahrung ist auch wunderschön zu lesen. Und auch das kann ich so empfehlen, da mal einfach mal, vielleicht findet ihr das ja, ich glaube, ich habe es bei Medimops gekauft. Und das ist, es ist einfach eine schöne Sache, sich damit zu beschäftigen und dann zu gucken, was du glaubst. Und als ich dieses Buch gelesen habe, war ich so, wow. Vor allem, was bei ihr halt auch richtig cool ist, sie erzählt, wie ihr Leben war, nachdem sie zurückgekommen ist. Und sie erzählt sozusagen viel mehr noch auf emotionaler Ebene, wie ihr Leben sich verändert hat, nachdem sie verstanden hat, dass wir alle unendliche Wesen sind und dass die ganze Schöpfung ein unendlicher Pool an Möglichkeiten ist und dahin, wo wir nach Hause zurückkommen, nur reine Liebe ist und wir hier auf der Erde alles Mögliche ausdrücken können, was wir möchten. Und sie strebt sozusagen danach, sich selbst mehr auszudrücken und Liebe auszudrücken. Und dieses Buch finde ich sehr, sehr, sehr inspirierend. Das fand ich ganz, 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 ganz toll. Und kann das richtig empfehlen. Das würde ich euch auch empfehlen, falls ihr Bock habt, das zu lesen. Und ein drittes Buch, das ist natürlich jetzt nochmal ein anderes Level, muss ich sagen, ist Zuhause in Gott über das Leben nach dem Tode von Neil Donald Walsh. Der hat ja auch Gespräche mit Gott geschrieben, die Bände, dann Freundschaft in Gott, Gemeinschaft mit Gott, Beziehungen, die kleine Seele spricht mit Gott. Zu Hause in Gott, ja. Es gibt auf jeden Fall 11 Bücher von ihm und er sagt ja, dass er einen Dialog mit, er nennt es Gott, was auch immer deine Definition von Gott ist, aber seine Definition von Gott, mit der Quelle hat er sozusagen gesprochen und daraus sind diese 11 Bücher entstanden. Und in diesem Buch spricht er mit Gott über den Tod und das ist nochmal Next Level. Ehrlich gesagt, auch für mich, ich habe das so gelesen und war so, wow. Und deswegen die mind-blowing Erkenntnisse, die in diesem Buch stehen, die möchte ich euch nicht vorwegnehmen, weil das zu lesen ist wirklich eine Achterbahnfahrt. Denn das Coole ist halt, dass Neil die ganzen Fragen stellt, die man selber auch hat. So, wie kann es sein, dass so viele Menschen sterben? Wie kann es sein, dass Menschen in so schrecklichen Situationen sterben? Wie kann es sein, dass Menschen in so schrecklichen Situationen jetzt gerade sind? Wie kann es sein, dass Menschen krank sind? Wie kann es sein, dass Menschen leiden? Und all sowas fragt Neil dann die Quelle persönlich und das fragt er auch in den anderen Büchern, also in Band 1 bis 3 ganz häufig stellt Neil die fundamentalsten und die menschlichsten Fragen, die man über das Leben haben kann und kriegt dann eine Antwort von Gott oder wie auch immer ihr es nennen möchtet. Und das finde ich halt so cool an den Büchern generell, ist, dass man die Fragen so nachvollziehen kann und die Fragen auch schon 1000 Mal hatte und dann liest man die Antwort, also so ging es mir jedenfalls, ich lese dann die Antwort. Und also manchmal fühlt es sich an, als ob so alles in meinem Körper aufging und ich einfach nur so einen Segen an Licht bekommen habe und plötzlich ist alles hell geworden und alles ist so verständlich geworden. Und da merkst du, dass du sozusagen mit der Information resonierst und ob jetzt Wort für Wort deine Wahrheit ist, das ist deine Entscheidung. Also nichts davon ist der Claim auf die Wahrheit, aber wenn ich zum Beispiel spüre, dass ich so eine tolle Resonanz habe mit irgendwas, was ich lese, irgendwas, was ich höre, dann merke ich so, das ist auch für mich wahr. Und in Zuhause in Gott geht es um 10 Erkenntnisse über den Tod. Aber im Endeffekt geht es auch viel mehr ums Leben. Gott erzählt viel mehr über die kosmische und universelle Existenz von allem. Und er erzählt, also ich habe da ja kein R mit, aber ich nenne es jetzt einfach mal R. Und er erzählt, was in dem Moment, in dem wir sterben, passiert. Schritt für Schritt sozusagen. Und es ist einfach schön zu lesen. Das kann ich euch vielleicht noch erzählen. Das Erste, was jede Seele erkennt in dem Moment, in dem wir sterben, ist, dass wir nicht sterben. Das finde ich einen super schönen Gedanken, dass wir unseren Körper verlassen, unseren Körper sehen und plötzlich von Frieden umhüllt sind. Und ich will euch auch nicht zu viel vorwegnehmen, weil das Buch sollte man auch echt selber lesen. Es geht dann um, was dann die nächsten Erfahrungen sind, die eine Seele machen, während wir die physische Existenz verlassen. Und in dem Buch ist die Aussage, dass Tod der Prozess der Wiedererkennung ist. Das heißt, wir verlassen unseren Körper und gehen ins Metaphysische und erkennen uns wieder als göttliche Essenz, als universelle Energie, als Liebe, als Seele. Und weil das schön und aufregend und in dem Moment gibt es keine Zeit und gar nichts, kommen wir wieder und gehen wieder ins Physische und erleben auch hier wieder ein nächstes Leben. Und das ist ein Buch, ich muss sagen, die letzte Erkenntnis, lest nicht das Inhaltsverzeichnis, wenn ihr das Buch lest, sondern fangt einfach an zu lesen und dann, wenn ihr bei Erkenntnis 10 angekommen seid, dann wird euch der Atem stocken, so wie mir der gestockt ist und das hat mich aus den Socken gehauen und ich bin wirklich jemand, der super leicht und super dankbar jede spirituelle Idee sich anhört, hinterfragt, denkt, stimmt das für mich, resoniert das mit mir, was sagt mein Herz dazu? Aber bei der letzten Erkenntnis war ich so, wow, man brauchte wirklich 300 Seiten, um darauf vorbereitet zu werden. Das erzählt ja auch ganz am Anfang in dem Buch, da geht es darum, dass jede Seele am Ende eine heilige Befragung bekommt. Und was die heilige Befragung ist, das ist das, was in diesem letzten Kapitel erzählt wird. Und das ist was, was mich so aus den Socken gehauen hat. Vor allem, wenn man 300 Seiten schon gelesen hat über das Leben, über den Tod, über das alles in seelischem Einverständnis passieren soll. Alles Sachen, wo auch mein Bewusstsein sich echt dehnen muss, dass ich das so integrieren kann oder verstehen kann, weil ich habe genau dieselben Fragen, die Neil da hatte. So, wieso ist das okay und wieso passiert das überhaupt? Und dieses Buch gibt da wirklich Antworten drauf. Und das kann ich richtig empfehlen. Genau, also diese drei Bücher möchte ich euch wärmstens von Herzen empfehlen, wenn ihr Lust habt, über Nahtoderfahrungen oder über den Tod zu lesen. Und da kann ich echt jedem nur ans Herz zu legen, kein sogenannter Skeptiker zu sein, der einfach Nein zu allem sagt, sondern selbst wenn du dich selber als Skeptiker darstellst oder sagst, dass das einfach, ne, im Endeffekt bist du vielleicht noch nie in Kontakt gekommen mit den Informationen und vielleicht bist du noch nie berührt worden von den Informationen, aber du hast denen vielleicht auch noch keine Chance gegeben. Deswegen würde ich mich mega freuen, wenn du eins dieser Bücher, wenn dich da was von was angesprochen hat, natürlich nur liest. Denn ich muss echt sagen, als Menschen in meinem Umfeld verstorben sind, hat mir das richtig geholfen. Richtig geholfen. Und ich erzähle euch jetzt, wie ich den Tod erlebt habe und wie der sich in meinem Leben gezeigt hat. Und ich hatte das Glück, also was heißt das Glück? Ich finde, es gibt nie, auf menschlicher Ebene ist es, also auch aus meiner Sicht, immer noch schlimm, wenn Menschen sterben. Und traurig, unendlich traurig. Und auch nichts, was ich euch erzähle oder was in diesen Büchern steht, wird dafür sorgen, dass man nicht mehr traurig ist. Glaube ich jedenfalls nicht, ist vielleicht schon, aber ich war auf jeden Fall immer traurig. Aber was meine Erfahrung war, dass die Menschen, die verstorben sind, dass die gar nicht weg sind. Und dass sie immer noch mit uns reden. Und falls du jemanden verloren hast, vielleicht hast du auch Lust, einfach mal nach einem Zeichen zu fragen oder zu schauen, ob du vielleicht schon Zeichen bekommen hast. Und wenn du sie bekommen hast, dran zu glauben, dass die daherkommen. Denn aus meiner Sicht, Verstorbene sind nie weit weg. Und vor allem sind die auch nicht entfernt. Sie haben nur eine andere Form, meiner Meinung nach. Ich habe in einem anderen Nahtodbericht gelesen, dass jemand gesagt hat, dass zu sterben war, wie an einem sonnigen Sommertag im Kino gewesen zu sein und dann ins Kino raus, also aus dem Kino zu gehen. Und zu denken, warum war ich eigentlich im Kino? Also, das war so dunkel, das war so eng, das war nicht so lebendig, sondern ich habe einfach nur einen Film geguckt. Und so stell ich persönlich mir Sterben vor, dass man aus dieser physischen Form rausgeht und denkt, das ist alles so viel realer, so viel sonniger, so viel schöner. Aber trotzdem ein Verständnis für Existenz und fürs Menschsein hat. Also, aber ich sag's euch, ich habe da auch überhaupt keine Antworten. Ich erzähle euch nur, was so in meinem Kopf abgeht. Und vor Nächste Woche vor einem Jahr ist ein sehr guter Freund von mir verstorben. Und ich erzähle euch jetzt die Geschichte, wie das so war. Weil der war Anfang 20 und also ich finde es ganz schrecklich, wie das passiert ist. Und als ich die Nachricht erfahren habe, oder ich will nicht zu viele Details sagen, weil das ist ja immer noch seine Privatsphäre. Aber als ich das erfahren habe, hat seine Schwester angerufen und ich war bei der Arbeit und war so geschockt, so krass geschockt, dass ich habe mit ihr telefoniert und habe reden können und habe weitersprechen können. Aber ich habe ehrlich gesagt komplett meinen Körper verlassen sozusagen, weil es so ein Schock war, weil ich das nicht glauben konnte. Und vor allem musste ich so viele Sachen machen in dem Moment. Ich war dann so, okay, warte mal kurz, Sophie, ich antworte dir gleich. Und dann habe ich noch so mit Gästen geredet und weiter. Und dann bin ich wieder ins Telefon gegangen und habe wirklich so richtig geschockte Augen gehabt und einen geschockten Körper, weil ich war wirklich so, das ist nicht wirklich wahr. Und dann hat sie mir halt erzählt, dass er ertrunken ist. Der ist den Jakobsweg gelaufen und dann ertrunken. Mit Anfang 20 und er ist 1,95 groß. Also ja, und dann musste ich relativ viele Sachen organisieren für die Beerdigung und solche Sachen. Und es war einfach Horror. Und dann habe ich, als ich das erfahren hatte und dann den Leuten Bescheid gesagt hatte, mit denen ich reden musste, in dem Moment alles Menschliches, bla bla, dann war ich so, okay, ich muss nach Hause. Und dann bin ich losgelaufen, aber immer noch so geschockt, so disconnected von meinem Körper, also komplett disconnected. Und dann habe ich einen Freund von mir angerufen und habe ihm das erzählt und meinte so, hier, der Freund von mir ist gestorben und ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kann nicht mehr richtig denken. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich kann nicht mehr denken, so. Und dann war er so, okay, soll ich dir helfen? Weil er so macht auch so energetische Arbeit und solche Sachen. Und dann meinte ich so, ja, bitte. Und dann war er so, ja, gut, aber ich bin jetzt gerade auf der anderen Seite in Hamburg. Und dann war ich so, Mist. Und meinte, ich brauche nur deine Einverständniserklärung. Zeit und Raum sind doch egal. Und meinte ich so, ja, klar, bitte, du kannst gerne mit mir arbeiten. Hilf mir, ich kann nicht mehr gerade denken. Und meinte er so, okay, du darfst nicht Fahrrad fahren, gehst einfach nach Hause. Und dann war ich so, okay, schaffe ich. Und dann bin ich so gelaufen, wollte mir noch bei einer Apotheke so Tropfen holen, die mir empfohlen hat. Die hatten die nicht. Und war ich so, Gott, schrecklich. Ich war wirklich komplett out of the zone. Und dann hat er einfach aufgelegt und meinte so, okay, ich arbeite jetzt mit dir. Und hat dann halt aufgelegt. Und ich war immer noch komplett geschockt und bin halt durch Ottensen gelaufen und war so, was ist gerade passiert? Und dann bin ich 5 Minuten oder so weitergelaufen und wollte halt nach Hause. Und plötzlich, ohne dass ich das aktiv gemacht habe, sind meine Schultern so hochgegangen und dann so gesackt. Und ich habe angefangen zu lachen und habe so ausgeatmet. Und dann hat der Schock echt meinen Körper verlassen. Und dann war ich so, oh, was auch immer er gemacht hat, er hat mir geholfen, weil ich dann auch so wieder fühlen konnte und wieder mitkriegen, also wieder so da war. Ich weiß nicht, wenn ihr vielleicht mal so eine schlimme Nachricht erfahren habt, dann wisst ihr vielleicht, wie sich das anfühlt. Und dann habe ich mein Handy rausgeholt, um ihm zu schreiben, hey, danke, mir geht schon ein Ticken besser, danke. Und dann hat er geantwortet, meinte so, ja, du warst all over the place, ich habe dich wieder ein bisschen zusammengebracht, alles gut, freut mich, dass dir besser geht. Und dann bin ich weitergegangen und konnte halt wieder ausatmen und lächeln und war so, okay. Und vor mir war so eine Frau und so ein Kinderwagen, die mir entgegengekommen sind. Und das Kind war in dem Kinderwagen und hat plötzlich so gerufen und meinte so, ein Regenbogen, guck mal, ein Regenbogen. Und da habe ich mich umgedreht und einen Regenbogen gesehen und es hat nicht mal geregnet. Es hat nicht mal geregnet und es war wunderschön. Und ich wusste, ich schwöre es euch, in dem Moment wusste ich, dass das von meinem Freund kam, also meinem verstorbenen, sehr guten Freund. Und ich war mir so sicher, dieser Regenbogen, so sicher war das ein Zeichen. Und da hatte ich keinen, weil ich es einfach so gefühlt habe. Und dann habe ich angefangen zu weinen und war echt, echt, echt traurig. Und ich bin auch immer noch so traurig. Und ja, aber zum Glück habe ich ganz liebe spirituelle Freunde, die mit ihm reden können. Und ich rede auch immer noch mit ihm und bin so, hörst du mich? Und es macht es nicht weniger traurig, dass Menschen nicht mehr hier sind, aber zu wissen, dass sie nicht weg sind, oh, hilft mir persönlich. Und er und ich haben immer so über also alles Mögliche geredet. Wir haben so über Eckhart Tolle geredet und jetzt hat er von mir sich ausgeliehen und gelesen und so. Und dann saßen wir einmal in Ottensen beim, das ist so ein, ist ja auch egal, da ist ja immer so ein Platz. Und in der Nähe ist so ein ayurvedischer Haarsalon. Und davor ist so ein Wagen, wo Osho drauf ist. Und wir haben auch voll viel über Osho geredet und irgendwann saßen wir da mal und waren dann so, guck mal, da ist ein Foto, ein riesen Foto von Osho. Und da haben wir mal so drüber gelacht und dann haben wir, also Osho hat man ja auch Bhagwan genannt, und dann haben wir immer drüber gelacht, weil Bhagwan, wenn man das so schnell sagt, klingt es wie Bhagwan. Und immer wenn wir zum Beispiel an einem Bäcker vorbeigegangen sind, wo Bhagwan stand, da haben wir immer drüber gelacht, waren so Bhagwan. Und immer, also dann haben wir uns auch immer so Fotos geschickt, wenn wir untereinander, getrennt voneinander unterwegs waren und irgendwo ein Schild gesehen haben, wo Bhagwan drauf stand, dann haben wir uns das geschickt und meinen so, hier guck mal, Bhagwan. Weil wir es halt so lustig fanden, das Bhagwan, also Osho. Nennt man Bhagwan, okay, das ist voll der Insider, aber vielleicht könnt ihr ja da auch mit drüber lachen. Jedenfalls, jedes Mal jetzt, wenn ich einen Regenbogen sehe oder wie immer mindlessly durch Hamburg fahre mit dem Fahrrad und meine Aufmerksamkeit plötzlich auf ein Schild gerichtet wird, wo steht, hier, jetzt, Bhagwan, denke ich auch immer an ihn und bin so, ich sehe es, ich habe es gesehen, das Zeichen, danke. Danke. Ja, und ich wünsche jedem, der jemanden verloren hat, dass ihr irgendeine Erleichterung in der Trauer findet. Und das ist meine Erleichterung in der Trauer, muss ich sagen. Und vor 2 Monaten oder 3 Monaten ist meine Oma verstorben. Und da wussten wir, dass das kommen würde, weil sie lange krank war. Und ich habe sie auch ziemlich lange gepflegt dieses Jahr. Und es war eine total intensive Zeit und eine total schöne Zeit. Und also mit Oma jetzt am Ende, und sie ist ihr ganzes Leben kerngesund gewesen und zu jung verstorben, aber es ist nun mal ein Alter, in dem es passieren kann, deswegen hat es uns alle nicht überrascht. Und da war ich dabei, als sie gestorben ist, und es war wirklich eine schöne Erfahrung, weil ich konnte so mitkriegen, wie ihre menschliche Persönlichkeit so langsam, also weggeschwunden ist, nennt man das so, und dann ihre Essenz viel mehr durchkam. Und am Ende war sie so 1,5 Tage oder so nicht mehr ansprechbar. Was ja wenig ist für die Art von Krebs. Also es ist wirklich okay gewesen. Und dann waren wir alle dabei, als sie verstorben ist. Und wir waren zu 5 und lagen in deren großen Ehebett zusammen. Und haben sie alle ihre Hand gehalten und sie gestreichelt. Und es war wirklich dafür, dass wir im Endeffekt wahrscheinlich alle sterben werden. Das ist eigentlich no doubt. War das eine wunderschöne Art zu gehen, so wie ich sie erfahren habe. Und auch, dass ihre 3 Kinder und ihr Mann und ich dabei waren, um sie zu verabschieden und dabei zu sein und so, und dass sie zu Hause war und so. Es war wirklich, wirklich schön. Und danach haben wir uns um ihren Körper gekümmert und ihr das Hochzeitskleid angezogen und ihre Nägel gemacht und ihre Haare gemacht und so. Und das war wirklich, wirklich schön. Und da muss ich sagen, war ich auch, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber das ist so my coping mechanism. Jeder hat, glaube ich, einen anderen. My coping mechanism ist meistens so Schock, weil ich Angst vor überwältigenden Gefühlen habe. Und ich finde Trauer auch manchmal echt überwältigend, weil ich auch Trauer nicht nur von Tod, sondern generell Trauer kenne. Und ich die auch in meinem Leben schon sehr als überwältigend empfunden habe. Und weil wir da aber so lange darauf vorbereitet waren und so, habe ich mich richtig bewusst darauf vorbereitet, dass das passieren kann. Und dass es passieren kann, was ich laber, dass es passieren wird. Sorry. Und das kann ich so empfehlen, wenn ihr ein krankes Familienmitglied habt oder einfach Großeltern, bei denen es passieren wird. Ist es so hilfreich, sich Hilfe zu holen oder sich einfach damit zu beschäftigen und sich ein bisschen drauf vorzubereiten. Und ich sag's euch, man kann sich trotzdem nicht drauf vorbereiten. Es wird trotzdem überwältigend sein. Aber alles, was ich vorher gemacht habe, hat mir sehr geholfen. Das war zum Beispiel mit Menschen sprechen, die ein nahes Familienmitglied verloren haben. Ich habe Podcasts darüber gehört, ich habe diese Bücher gelesen und im Endeffekt war es trotzdem überwältigend. Und als das dann passiert ist, war ich aber so bewusst und habe versucht halt nicht in den Schock zu gehen, sondern habe halt geatmet und war so okay. Und dann war es wirklich eigentlich eine echt schöne Erfahrung, weil es so friedlich war. Oh mein Gott, es war so friedlich und ich bin so dankbar, dass es so friedlich war. Also auch von der Rest von meiner Familie, wir haben das alles so angenommen, dass es so war. Und dann war natürlich noch so Beerdigung plan und ich musste wieder nach Hamburg zum Arbeiten. Dann war ich wieder da und dann war ich wieder da und so. Und das war generell eine Zeit, wo ich relativ abwechselnd halt in der Nähe von Köln und Hamburg war. und so ein bisschen all over the place war. Und dann war die Beerdigung, ich weiß gar nicht, ob das, doch, ich glaube, das war vor der Beerdigung. Und meine Oma, die hat so vor, ich würde sagen, 5 Jahren oder so ein iPhone bekommen. Und sie war immer so, warum will ich das haben? Ich will doch kein iPhone haben. Ich brauche kein iPhone. Aber dann hat sie, als sie es bekommen hat und WhatsApp gekriegt hat, dann hat sie halt WhatsApp richtig viel benutzt und immer so guten Morgen geschrieben und guten Abend und immer so, hier sind gerade Rehe oder was hat sie noch geschrieben? Ach, sie hat jeden Tag hat sie irgendwas geschrieben in unsere Familiengruppe und so, schlaf gut und es waren echt immer richtig süße Nachrichten und Oma konnte halt auch, die konnte mit WhatsApp umgehen am Ende, die hat wirklich super, also total ganze Nachrichten geschrieben, Fotos geschickt und solche Sachen und das war so unsere Art, mit ihr in Kontakt zu sein, wenn wir nicht gerade da waren oder nicht telefoniert haben und so. Das ist irgendwie voll cool, wenn die Oma WhatsApp hat. Und irgendwann hat sie auch Sprachnachrichten gecheckt, das war auch cool. Und dann war ich so in der Zeit, seit sie gestorben war, bis zur Beerdigung, musste ich ja nochmal nach Hamburg zum Arbeiten und war generell relativ busy und war so, Gott, ist alles ein bisschen viel. Und ich hatte irgendwie so das Gefühl, ich weiß nicht, ob das jetzt vollständig ist, obwohl es so friedlich war. Und bevor sie gestorben ist, habe ich ihr so, als ich alleine mit ihr war, meinte ich so, Omi, da war sie nicht mehr ansprechbar, aber ich bin mir sicher, dass sie mich gehört hat. Ich meinte so, Omi, wenn du da bist, meld dich bei mir, ich höre dich auch, ich verspreche es dir. Und dann, man kann man ja sagen, mal gucken, was passiert. Und dann, als wir, dann irgendwann nachts, als ich in Hamburg war, ein paar Tage vor der Beerdigung, hat mein Onkel in unsere Familiengruppe ein Foto vom Himmel geschickt, mit so Bäumen drauf und einfach geschrieben so, gute Nacht vom Nachthimmel oder so. Und weil es war halt auch relativ still dann in der WhatsApp-Gruppe, seit Oma nicht mehr da war. Und deswegen haben wir immer so ein paar Fotos geschickt oder so. Und dann habe ich dieses Foto gesehen. Und I kid you not, es war, diese Bäume im Himmel sahen ungelogen so aus wie Oma. Ungelogen, wie Oma, als wir sie hingelegt hatten und ihr den Blumenstrauß in die Hand gegeben haben und ihre Haare haben so eine Welle gehabt und sie hatte so eine Hakennase und diese Bäume, also die Blätter von den Bäumen, haben so genau dieses Profil von ihr ergeben und ich habe Rotz und Wasser geheult, weil ich war so, oh mein Gott, es ist das Zeichen, nachdem ich gefragt habe und ich wusste es einfach und ich bin mir hundertprozentig sicher, dass das Omi war, die gesagt hat, ich bin angekommen und mir geht's gut und das war der Moment, wo ich halt I completely lost it. Also davor habe ich nicht so doll geweint oder so, sondern dann erst, als ich gesehen habe, dass sie angekommen ist. Und ich würde mich so freuen, wenn jeder, also wenn ihr das möchtet natürlich nur, aber auch den Zeichen dann vertraut und auch einfach wisst, dass die Verstorbenen gar nicht so weit weg sind und dass so Zeichen und auch Botschaften und so alle noch kommen können. Und ich meine, es gibt ja auch Menschen, die Verstorbene sehen können und dann, naja. Das war auf jeden Fall richtig schön. Und wann immer ich jetzt also die vermisse, ich rede dann einfach mit denen und bin mir sicher, dass die mich hören können. Beide. Ganz, ganz sicher. Ja, genau. Die Verstorbenen sind nie weit weg. Ich muss aber sagen, Trauer bleibt trotzdem nicht aus. Also, die 3 Bücher kann ich aber wärmstens empfehlen. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen oder ihr konntet was für euch mitnehmen. Und ich drücke euch ganz, 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 ganz fest in was auch immer von der Phase ihr gerade steckt oder wo auch immer ihr gerade seid. Und ja, von meinem Herzen zu deinem. Alles Liebe. Ja.